Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema... Ja, was denn eigentlich? Die Daily Nuggets. Jetzt.
Jahresrückblick Major League Baseball. Und was könnte es Schöneres geben, als Axel Goldmann zu sehen? Schaut es euch bitte an, wenn ihr eine Möglichkeit habt, denn Axel hat eine, ja, ich weiß nicht, ob es eine legendäre Kappe ist, aber es dünkt mich, ein sehr rares Exemplar zu sein. Lieber Axel, servus.
Hallo zusammen. Das ist eine Original Wisconsin Wurstkappe, die mir ein Fellow FC-Fan aus Amerika mitgebracht hat. Und ich bin da sehr, sehr stolz drauf. Und ich könnte mir vorstellen, dass die in Deutschland tatsächlich nicht sehr häufig ist, diese Kappe.
Da bist du wahrscheinlich ein Unikat hier. Tom, wie viele Cubs-Fans gibt es außer dir? Tom Heberlein ist auch da mit einem Cappy der Chicago Cubs. Leider, the late great Günther Zapf wäre auch noch einer gewesen. Aber sonst fällt mir jetzt gerade mal keiner ein.
Nicht so schlimm. Weiß, Servus.
Wir stehen, also ich zumindest, wenn ich an die Baseball-Saison 2025 zurückblicke, dann denke ich mir immer noch, wow, diese World Series war einfach Wahnsinn. Beide Mannschaften hätten gewinnen können, hätten sie irgendwie verdient gehabt zu gewinnen. Aber Tom, wenn ich jetzt das Haar in der Suppe finden müsste, gäbe es auch ein, zwei Gründe zu sagen, nein, die Major League Baseball-Saison 2025 war eben keine gute.
Nachdem für mich das Glas immer halb voll ist und nicht halb leer, werde ich mich jetzt erstmal dagegen wehren, zu sagen, das war keine gute Saison. Ich fand die Saison großartig. Großartige World Series, großartige Playoffs, super Superstars, Otani, Aaron Judge, Mannschaften, die mich überrascht haben, wie unter anderem die Blue Jays.
Jetzt presch mal nicht so vor.
Okay, ja. Alles klar. Ich fand es extrem attraktiv. Ich fand die Playoffs und die World Series waren the icing on the cake, wie der Amerikaner ja gerne sagt. Ich fand es extrem unterhaltsam, ja, spannend. Ich kann eigentlich nichts Negatives sagen.
Axel, hast du ein Haar? Ich hätte ein kleines Härchen in der Suppe, aber vielleicht hast du ja dasselbe Haar in der Suppe.
Ich habe drei Haare in der Suppe.
Bitte, raus damit.
Ich habe mich natürlich akribisch vorbereitet auf diese Sendung und habe Top 3 und Flop 3 mir ausgesucht für die Saison. Und ich fand, wenn man tatsächlich über Schwierigkeiten in der MLB reden kann, dann habe ich mir drei Dinge rausgeschrieben. Und das ist einmal die hohe Anzahl der Verletzten in der Regular Season. Wir hatten 826 Einträge auf der Injury List. Das ist eine der verletzungsanfälligsten Saisons in der gesamten MLB-Geschichte gewesen. Darunter waren natürlich auch ein paar Starspieler, die man dann halt vermisst hat. Und es kam dann für mich, wir machen das ja dann auch in der Saison wöchentlich und wir mussten jede Woche im Prinzip irgendwie einen Injury Report abgeben. Der ist verletzt, bei dem weiß man nicht, wie es aussieht, wann er wiederkommt. Und die Frage stellt sich halt, ist die Belastung halt mittlerweile vielleicht tatsächlich zu groß, gerade für Pitcher. Wir haben einen Anstieg an Tommy John oder Tommy John Verdachtsfällen. Wir haben 19-jährige Pitcher, die im College 105 Meilen schmeißen. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie nachhaltig ist, ob dieses immer schneller, immer extremer werden gut für das Spiel ist. Das wäre so das Erste, was ich mir rausgesucht habe. Dann, das ist natürlich eine persönliche Meinung, finde ich den Umgang von der MLB beziehungsweise von Rob Manfred mit Trump und MAGA unglaublich befremdlich und auch dort sage ich, das ist nicht gut für die MLB, wenn man sich diese ganzen Bow-the-Knee-Diskussionen anschaut um Pete Rose, dass sich Donald Trump da einmischt und sagt so, ich erwarte, dass Pete Rose jetzt eligible wird für die Hall of Fame und Rob Manfred geht dahin und küsst den Stiefel. Das fand ich sehr, sehr befremdlich und das ist etwas, was für mich die MLB tatsächlich abwertet, muss ich ganz klar sagen. Und als drittes habe ich mir aufgeschrieben, dass die MLB dringend, und damit meine ich wirklich dringend, einen Umgang und eine Vereinheitlichung ihres Umgangs mit der Ownership braucht. Was Jerry Reinsdorf mit den Chicago White Sox veranstaltet, gehört nicht in die MLB. Das ist eine Sache, da muss die MLB irgendwie sagen, das geht so nicht. Das ist eine Verzerrung des Wettbewerbs. Das ist eine, meines Erachtens auch tatsächlich ein nachhaltiger Schaden für die MLB, was da in Chicago passiert. Jerry Reinsdorf muss im Prinzip, wenn ich jetzt, muss sanktioniert werden. Das geht nicht. Dieser Umgang ist nicht förderlich für die gesamte Organisation MLB. Und was die Ace mit Las Vegas gemacht haben, gut, das ist eine Entscheidung, die haben die anderen Owner mitgetragen. Aber auch das ist meines Erachtens nicht im Sinne des Sports, dass wir da in Sacramento spielen müssen und dass wir da auf Minor League-Feldern spielen müssen, weil es natürlich auch für die Teams, die da hinkommen, ich weiß nicht, ob das eine Wettbewerbsverzerrung ist, aber es ist auf jeden Fall eine Umstellung und es ist auf jeden Fall auch für die Ausmaße des Spielfelds, für das Ganze drumherum, ist es kein MLB-würdiges Stadion. Und da muss die MLB eigentlich, oder hätte die MLB meines Erachtens auch eingreifen müssen und sagen müssen, das geht so nicht. Das ist aber jetzt alles abseits des Sportlichen. Das, was Tom gesagt hat, vom Sportlichen her, war das eine fantastische 2025er Saison. Die Divisionen waren fantastisch. Jede einzelne Division, bis auf die National League East, war ja bis in die letzte Woche noch nicht entschieden. Es gab super viele spannende Spiele in den letzten Tagen. Du wusstest nicht, wer ist wirklich Divisionschampion, wer hat sich qualifiziert. Es war unglaublich aufregend. Die Playoffs waren fantastisch von der ersten Runde an. Es gab eine unglaubliche World Series, die spitz auf Knopf stand und am Ende mit Drama noch viel zu gering umschrieben ist. Wenn diese World Series irgendwie ein Disney-Film wäre, dann hätte man den Autor lange gefeuert, weil man gesagt hätte, das ist viel zu übertrieben. Wir haben sportlich alles gesehen, was man sehen konnte. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Aber du fragtest nach Hahn in der Suppe. Die habe ich dir jetzt aus meiner Sicht mal dargelegt.
Ich kann da übrigens nur zustimmen. Ich meine, das Team, mit dem ich aufgewachsen bin, sind ja nicht unbedingt die Cubs, sondern es sind die Oakland A's aus einer gewissen geografischen Nähe, die ich damals hatte. Und ich kann nur sagen, was John Fisher da veranstaltet hat, aber das ist ja schon seit vier Jahren so. Das ist absolut indiskutabel. Und ich würde da, klar, ich finde es gut, Axel sagt, wir reden über das Sportliche, aber das hat ja letztendlich auch Auswirkungen auf den Sport. Wenn du dein Team die ganze Zeit nach unten ausdünnst, wenn du ihm immer weniger dafür bezahlst, wenn du jetzt dann sogar noch diese Nummer da bringst mit West Sacramento und noch dazu, ich glaube, mit den teuersten Eintrittspreisen der gesamten MLB, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist das letztendlich auch schlecht für den Sport, weil es einfach einen Schatten auf diese großartige Saison wirft. Jerry Reinsdorf hat der Axel jetzt gerade ausgiebig darüber sich ausgelassen. Also das gehört schon auch dazu, das muss man sagen. Und das andere, was MAGA angeht und MLB, kann ich auch nur unterstreichen. Aber da ist die MLB ja nicht alleine. Also die NFL ist ja da mindestens genauso toll.
Ja, zum Glück hat die FIFA sich entgegengestemmt.
Ja, um Gottes Willen, Gott sei Dank wenigstens ja, ein Lichtblick noch in der großen, weiten Sportwelt.
Also ich hätte noch ein kleines, und wenn es nur ein Barthärchen ist, aber ist es, sind wir alle okay damit, dass jetzt auch im zweiten Jahr in Folge jenes Team die World Series gewonnen hat, die halt auch die höchste Payroll hat. In Deutschland haben wir uns daran gewöhnt, dass der FC Bayern München Meister wird. Nicht, dass wir es mögen würden, keiner von uns. Aber im Baseball war es ja doch so, dass war es das erste Mal seit den Yankees in den 90er Jahren, dass ein Repeat...
Seit 25 Jahren, ja.
Ja, dass ein Repeat gegeben hat. Also ich feiere Ohtani, ich mag mittlerweile auch Freddie Freeman. Axel hat mir zu Recht Clayton Kershaw ausgeredet. Aber das ist mein kleines Halt, dass das Geld eben doch Tore schießt, auch im Baseball.
Aber ganz ehrlich, sie bewegen sich doch innerhalb der Regeln. Also wenn sich die Major League Baseball solche Regeln gibt, wenn es Collective Bargaining Agreements gibt, also Tarifvereinbarungen, und du die halt einfach nur gut ausnutzt. Klar, die Dodgers haben mehr Kohle als alle anderen, weil sie halt auch gute Verträge haben, weil sie unglaubliches Revenue haben. Aber es ist doch nicht verboten, sich innerhalb des Spielfeldes, auf dem du dich bewegst, ja, dann halt ganz knapp an die Außenlinie zu gehen. Und das tun die halt einfach. Ich finde es jetzt auch nicht toll, gebe ich auch offen zu. Aber es verbietet ja niemand den anderen Teams, sich nicht mindestens genauso clever zu verhalten, clevere Transfers zu machen, ein gutes Farmsystem zu haben und einfach sich in dem Rahmen, der vorgegeben ist, clever zu bewegen. Also ich finde es auch nicht gut, weil irgendwie es gewisserweise vorgegeben ist, aber sie haben sich ja letztendlich auch erarbeitet, verdient. Ich würde die jetzt da nicht in Sack und Asche hauen, deswegen.
Nein, ja, und das Deutsche ist schon gar
nicht. Vielleicht noch dazu, du darfst die anderen Teams da auch nicht aus der Verantwortung nehmen, ne?
Nö.
Niemand hat die Boston Red Sox gezwungen, Mookie Betts kein gutes Angebot abzugeben damals und den für einen Sack Erdnüsse nach Los Angeles ziehen zu lassen. Ich bin da eher bei Tom und ich finde auch die Vergleiche mit dem europäischen Sport, die passen halt nicht, weil der amerikanische Sport halt anders aufgebaut ist und weil es dort halt einfach diesen Entertainment-Faktor gibt und weil es halt Ownership gibt, die es bei uns halt in dem Maße nicht immer gibt.
Und zumindest dann, nicht im Fußball, ja.
Ja, genau. Und dass man dann den LA Dodgers irgendwie vorwirft, ey Leute, ihr habt einen 1 Milliarden Fernsehvertrag, ihr verdient an Shohei Ohtani wahrscheinlich 2 bis 3 Milliarden Dollar im Jahr allein an Merch. Haltet euch mal ein bisschen zurück. Da würde ich als Dodgers auch sagen, nö, überhaupt nicht. Warum sollten wir, ne? Guck mal, wir haben in Los Angeles noch die Angels, die haben den gleichen Markt wie wir. Warum machen die das denn nicht? Ja, weil Disney wahrscheinlich sagt, ne, es ist uns zu viel Geld. Die Yankees haben genauso viel Geld, treffen halt einfach nur jedes Jahr falsche Entscheidungen. Boston ist ein Riesenmarkt, hat das Geld zusammengehalten in den letzten Jahren. Muss jeder für sich selbst wissen, aber ich finde, man kann den Dodgers nicht den Vorwurf machen, dass sie zu viel Geld ausgeben, wenn die anderen Teams halt einfach da nicht mithalten, weil die Möglichkeiten bestehen für sie ja auch. Ne? Niemand, der ein MLB-Team besitzt, geht zur Foodbank. Die haben alle das Geld, sonst würden sie es nicht haben. Und ganz ehrlich, die World Series hat ja gezeigt, dass du trotzdem, dass das ja nicht in Stein gemeißelt ist, dass du diese Meisterschaft holst. Die Blue Jays waren so nah dran. Ein Meter muss er näher im Feld stehen. Dann sind die Blue Jays World Series Champion. Der Ball darf nicht die 1 zu 1 Million Chance haben, unter dieser Wand zu versinken, dann sind die Blue Jays World Champions. Das hat nichts mit Geld zu tun, sondern das ist halt einfach, ja, das ist so passiert. Und da jetzt den Dodgers irgendwie einen Vorwurf draus zu konstruieren, das weiß ich nicht, würde ich nicht machen.
Ja, Gott, ich werfe auch dem FC Bayern übrigens nichts vor.
Da sind wir unterschiedlicher Meinung. da können wir lange, lange drüber reden. Weil das ist was ganz, ganz anderes.
Okay, gut. Zurück zum Skript. Zurück zum Skript, das dann vorsieht. Meine Frage, Tom. Gab es denn außer dem offensichtlichen Kandidaten Toronto Blue Jays, gab es denn irgendein Team, wo du sagst, okay, hätte ich nicht gerechnet, deutlich besser abgeschnitten in diesem Jahr? Oder sind es für dich so herausragend die Blue Jays?
Nachdem die Blue Jays in der World Series waren, sind sie natürlich die herausragenden. Also ich muss schon sagen, ich hätte das jetzt nicht erwartet, dass sie sich bis dahin durchsetzen. Du kannst selbst, oder ich finde, man muss ja auch die Milwaukee Brewers erwähnen, weil die natürlich schon ein Small Market Team sind. Zweitens mal eine nicht so übermäßige Payroll haben. Drittens mal immer einen guten Job machen, das schon seit Jahren. Ihr einziges Problem ist halt, ich meine, Best Record überhaupt in der Major League Baseball. Ihr großes Problem ist halt, dass sie ja nicht in die World Series kommen. Das ist, glaube ich, das große Problem. Man darf ja nicht vergessen, die sind seit Jahren gut, die machen seit Jahren aus wenig viel. Dass sie in diesem Jahr gleich noch den Best Record haben, ja, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht erwartet. Und insofern sind die für mich schon, oder die bleiben für mich eine Überraschungsmannschaft in dieser Major League Baseball. Das auf jeden Fall. Ich finde auch, dass man durchaus die Seattle Mariners dazu zählen kann. Die hängen ja da immer ein bisschen so links oben im Nordwesten, spielen zu ungünstigen Uhrzeiten für den europäischen Markt. Aber die haben auch einen guten Job gemacht in diesem Jahr. Und ich finde, sie haben aus ihren Möglichkeiten ja auch relativ viel gemacht. Sie haben sich clever verstärkt. Und man darf auch nicht vergessen, die Serie gegen die Toronto Blue Jays war auch verdammt knapp. Also es hätte nicht viel gefehlt und die Seattle Mariners wären in der World Series gestanden.
Axel, gibt es noch was anzufügen?
Ja, ich hatte mir als Top-Mannschaften tatsächlich auch Blue Jays, Brewers, Mariners rausgeschrieben und als Honorable Mention habe ich...
Man sollte erwähnen, wir haben es nicht abgesprochen.
Nein, tatsächlich nicht. Als Honorable Mention habe ich noch die Ace. Weil ich finde, sportlich ist das ein okayer Rekord. 75 Siege habe ich nicht mit gerechnet. In diesen Umständen und mit dieser Mannschaft, ich weiß nicht, ist die Payroll siebenstellig bei den A's? Wahrscheinlich knapp ja, aber...
die war relativ hoch das Jahr. Die Payroll war relativ hoch, das war, die lag doch sogar bei, war die nicht so bei 69 Millionen oder irgend sowas?
Echt? Ernsthaft? Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber ich fand halt von dem, von der Erwartungshaltung her und von dem, was abgeliefert wurde, fand ich das schon in Ordnung. Von den Oakland Athletics, darum habe ich sie als Honorable Mention noch genommen. Und ansonsten hat Tom alles gesagt. Also, wie gesagt, die Blue Jays, durch den Einzug, ganz klar, Mariners, ich meine, da müssen wir auch tatsächlich vielleicht mal über Cal Raleigh reden. Für mich der Spieler der Saison, absolut.
Als Catcher.
Und übrigens, wenn ich das übrigens einwägen darf, das ist mein Riesenhaar in der Suppe. Der nicht MVP geworden ist. Das finde ich unmöglich und ich finde es ganz unmöglich, dass sich Leute, die Aaron Judge gewählt haben, darauf rausgeredet haben, dass dessen Offensive Numbers einfach besser waren. Also
hast du recht. Bin ich auch weiterhin fassungslos. Aber da haben wir in der Saison schon drüber gesprochen, dass wir wussten, dass das passiert.
Ja.
Ne? Also das war ja genauso eine große Überraschung wie der FIFA-Friedenspreis für Trump.
Ja.
Dass Aaron Judge MVP wird. Und du hast natürlich recht, in einer funktionierenden in einer funktionierenden MLB muss Carl Raley MVP werden. Weil es war er ganz eindeutig. Most Valuable Player. Das war Carl Raley. Ohne jede Frage. Und
keine Diskussion darüber.
Ja, eben. Und sonst hast du alles gesagt. Sonst stimme ich da voll mit ein. Das wären auch meine Top 3 Teams gewesen.
Von wem? Und gut, da ist er natürlich allererster Kandidat. Aus meiner Sicht sind die New York Mets, wenn man über die Teams spricht. Nee, wirklich oben. Tom, bitte.
Ja, die haben halt dann auch auf dem Geld ausgegeben. Ja, es war jetzt nicht sonderlich berauschend, das muss man nur dazu sagen. Aber ich finde, da kannst du jetzt mindestens noch fünf Mannschaften aufführen. Also ich finde, die Braves haben enttäuscht. Die Orioles haben mich enttäuscht. Texas war jetzt auch nicht besonders toll. Also uns fallen schon noch 2-3 andere Mannschaften ein dazu. Also gut, wenn du die Mets dazu haben willst, selbstverständlich die Mets natürlich. Ist ja klar, ne? Wer so viel Geld für einen Spieler ausgibt und sich so weit aus dem Fenster lehnt. Aber dazu war halt auch der Kader irgendwie nicht so besonders gut zusammengestellt letztendlich. Es nützt ja nichts, wenn du einen für 700 Gazillionen holst und dann den Rest der Mannschaft ein bisschen vernachlässigst. Ja, aber ich würde nicht nur die Mets sagen. Wie gesagt, ich fand die Braves, fand ich ernüchternd bis zu einem gewissen Grad. Auch die Diamondbacks haben mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Texas, ja, also da gibt's schon ein paar, finde ich, die Erwartungen nicht erfüllt haben.
Axel?
Ich habe die Mets, die Braves, die Diamondbacks und die Twins Enttäuschung.
Twins, ja. Twins gehören auch dazu. Ja.
Weil, hast du recht. Ich muss überlegen, 3 oder alle 4? Ich glaube sogar, alle 4 hatte ich vor der Saison in die Playoffs getippt. Und das hat nicht funktioniert. Für mich war die größte Enttäuschung tatsächlich waren die Diamondbacks. Weil ich die viel, viel stärker erwartet habe und gedacht habe, dass wir einen Dreikampf sehen in der National League West zwischen den Padres, den Dodgers und den Diamondbacks. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Bei den Braves dachte ich am Anfang, okay, das ist ein schwieriger Saisonstart. Dann hatten sie ja mal irgendwie so einen Lauf mit 14-2, glaube ich, und 20-5, wo man dachte, okay, sie kommen zurück. Und gehen danach komplett baden und nichts funktioniert mehr. Bei den Mets hat man gedacht, okay, Juan Soto kommt. Und das hat dann auch nicht so funktioniert. Und bei den Twins ist es auf einem niedrigeren Niveau auch eine Enttäuschung gewesen, weil ich dachte, dass sie tatsächlich in der American League Central eine deutlich bessere Rolle spielen als das, was sie gemacht haben. Und das kam mir während der Saison sehr, sehr apathisch vor und sehr, sehr teilnahmslos vor, was in Minnesota gespielt worden ist. Also kein Feuer, keine Leidenschaft, die ich da gesehen habe. Und deswegen ist es für mich auch ganz klar eine Enttäuschung in dieser Saison gewesen.
Mein persönliches Highlight, wenn ich das kurz hier ansprechen darf, und ich tue es einfach, war die Vermittlung von Heiko Ullderb an die sehr, sehr freundliche Pressebetreuerin bei den Philadelphia Phillies, wodurch ich dann mit Heiko an einem Augustnachmittag im, Shea Stadium, natürlich im City Field, im Clubhouse der Philadelphia Phillies gestanden bin und die Chance hatte, mit Max Kepler zu sprechen, dem einzigen deutschen Major League Baseball Spieler bei den Philadelphia Phillies eben, 18 Home Runs, Batting Average 216. Man muss ja sagen, er ist ein Teilzeitspieler, weil gegen Left-Handed Pitching nur äußerst selten, wenn überhaupt, spielt. Und Tom, die Philadelphia Phillies sind bis jetzt der Name noch gar nicht gefallen. Müssten vielleicht auch ein kleines bisschen enttäuscht sein, dass es wieder nichts geworden ist. Aber wie müssten wir die Saison von Max Kepler einordnen?
Naja, du hast es ja schon gesagt. Er wurde praktisch so als Platoon-Spieler, als Teilzeitbeschäftigter geholt. Er hat trotzdem in 127 Spielen mitgemacht. Man darf nicht vergessen, dass in der, also zur Mitte der Saison gab es ja schon massive Diskussionen, dass er rausfliegt. Der Manager hat ja damals noch dann zu ihm gehalten. Aber grundsätzlich muss man sagen, es war keine gute Saison von ihm, finde ich jedenfalls. Also 18 Home Runs, 52 RBI, da haben sich, glaube ich, die Phillies mehr erwartet, da hat er sich wahrscheinlich auch mehr erwartet. Und es ist ja längst kein Geheimnis mehr, dass er keinen neuen Vertrag bei Philadelphia bekommt. Das hat der General Manager Dave Dombrowski ja schon gesagt, dass man davon ausgehen kann, dass er nicht zurückkommt, unter anderem, weil sie mit dem einen Top-Prospect, den sie haben, Justin Crawford heißt der junge Mann, mit dem wollen sie ins Outfield reingehen. Und insofern wird sich Max Kepler, unabhängig davon, dass er sowieso ein Free Agent ist, ich will nicht mal sagen, ob er sich schwer tut, ein neues Team zu finden, aber ich glaube, es wird nicht einfach werden. Er ist jetzt ja auch schon 32 Jahre, hat keine gute Saison gehabt. Seine beste Saison ist nach wie vor die von 2019, ist auch häufiger mal verletzt. Ja, also man hört, er will irgendwie einen Zwei-Jahres-Vertrag, 24, 25 Millionen haben. Angeblich sind die Cubs interessiert.
Oh Gott.
Angeblich ist Cleveland interessiert, angeblich ist Seattle interessiert. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Er wird Schwierigkeiten haben, einen gut dotierten Vertrag bei einem anständigen Team zu kriegen. Und wenn, dann wird es wieder so sein, dass er ja, dass er halt einfach auch jemand ist, der den Kader einfach ein bisschen auffüllt. Ich weiß nicht, ob Axel das anders sieht, aber ja.
Ja, ich weiß nicht, ob Kader auffüllen nicht vielleicht ein bisschen zu hart ist. Weil, ja, du hast recht, es war keine überragende Saison von Max Kepler, gerade in der Offensive nicht. Ich glaube, das große Problem ist allerdings, dass es halt auch defensiv nicht so war, dass man sagt, oh, ohne Max Kepler im Left Field fehlt uns was. Max Kepler hat bei den Phillies in der Saison auch einen negativen Wins Above Replacement im Fielding, was nicht gut ist. Das ist, glaube ich, das größere Problem als die Offensive. Dennoch glaube ich, dass ein Zwei-Jahres-Vertrag in der MLB für Max Kepler durchaus schießbar ist. Wenn es halt nicht irgendwie bei den großen Teams oder bei den Spitzenteams ist, dann geht bei den Angels was oder dann geht bei den Rockies was und dann geht bei den Reds vielleicht was. Oder da gibt's ja schon ein paar Teams, die dann auch im Left Field weil solide ist er ja schon. Und die Karriere von Max Kepler ist ja kein Failure. Das ist ja schon in Ordnung, ne? Dass er über 7 Saisons oder 8 Saisons MLB Stamm spielt. Das ist ja nicht etwas, was viele Leute von sich behaupten können. Von daher glaube ich schon, dass ein Zwei-Jahres-Vertrag realistisch ist. Ich halte 25 Millionen für zu viel. Für 2 Jahre. Wenn er 14 bekommt, ist es immer noch sehr, sehr gut. Und wenn man sagt, komm, wir geben dir einen Zwei-Jahres-Vertrag, 7 Millionen garantiert im Jahr, dann würde ich als Max Kepler nicht zweimal überlegen, sondern da meine Unterschrift drunter setzen.
Ich meine gerade auffüllen übrigens dahingehend, dass du ja immer einen vierten oder einen vierten Outfielder brauchst oder einen, der halt, den du dann halt mal reinwerfen kannst, der wird in Philadelphia so Platoon spielt, nur gegen bestimmte Pitcher auch eingesetzt wird, so meine ich das jetzt. Also nicht jemand, der irgendwie froh sein muss, dass er überhaupt noch einen Vertrag kriegt.
Du hast es ja gesagt, 127 Spiele in der Saison. Ja. Das ist ja nicht irgendwie was, wo man sagt, okay, der ist für 3, 4 Spezialsituationen kommt der ins Feld, sondern er hat ja schon regelmäßig Spielzeit. Aber ganz klar muss man sagen, das war keine Karrieresaison von Max Kepler. Also es war jetzt nicht so, dass man sagt, oh mein Gott, der wird nächstes Jahr oder der wird in der Free Agency jetzt richtig absahen. Sondern ich glaube, es geht jetzt tatsächlich darum, halt einfach nochmal einen Vertrag zu kriegen, mit 34, 35 dann zu sagen, okay, es war alles gut und dann weiterzugehen. Es ist auch völlig in Ordnung.
Na klar.
Da gibt es nichts irgendwie, es gibt nichts zu grämen für Max Kepler. Und es ist immer noch etwas, wo man sagt, da können wir als Deutschland stolz drauf sein, dass es einer, ein Homegrown Player aus Deutschland dahin geschafft hat und über so eine lange Distanz MLB gespielt hat. Das ist fantastisch, super.
Ja, es ist großartig. Und ich war ganz ehrlich, als jetzt der Tom das Alter gesagt hat, ich habe es auch gerade gesehen, 32.
Ja.
Also als ich ihn da gesehen habe, er ist mir noch so jung vorgekommen. Wenn wir jetzt gesagt hätten, der ist 25, aber Blödsinn, der ist schon so lang dabei, hat eine absolut solide, was heißt eine sehr gute Karriere gehabt und hat hoffentlich so viel Geld verdient, dass er sich, muss er sich eh keine Sorgen mehr machen.
Du spielst nicht 10 Jahre MLB, wenn du eine Bratwurst bist. Ja, das auf gar keinen Fall. Eben. Und du spielst auch nicht 9 Jahre in einem Team, wenn du dieses Team ständig enttäuscht oder dieses Team von dir enttäuscht ist. Also da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden, dass das eine mehr als solide MLB-Karriere ist, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu diskutieren. Das ist aller Ehren wert und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als das.
Ja. Was macht eigentlich Jaden Agassi?
Du meinst, er ist der nächste große deutsche Baseballspieler.
Absolut.
Ich glaube, er hat nicht überzeugt bei seinem Debüt für die deutsche Nationalmannschaft, wenn ich das richtig mitbekomme.
Naja, er hat, also wir sind ja im World Baseball Qualifier, sind wir ja wieder mal tragisch gescheitert mit Jaden Agassi. Aber trotzdem ist es ja jemand, der, ich glaube, der spielt College Baseball und müsste ja dann jetzt irgendwann in den Draft kommen.
We shall see.
Ja, ja.
Ja.
Ja. Wo spielt er? Der spielt doch USC, oder?
Kann sein.
Trojans,
ja.
USC Trojans spielt er, genau.
Kann sein, ja.
Genau, und der müsste eigentlich jetzt sein...
Er müsste eigentlich Senior Year jetzt haben, oder?
Eigentlich müsste er jetzt sein letztes Jahr haben.
Ich glaube auch, dass der jetzt...
Oder er müsste es schon gehabt. Nee, er müsste es schon gehabt haben. Ich glaube... Der müsste eigentlich schon raus sein. Der müsste jetzt eigentlich irgendwo
also,
in irgendwelchen kleinen Ligen.
Jetzt welcome to the Bond Capitals, Jaden Agassi.
So, hier, warte mal. Ich bin da schnell. Southern California 2021, 2022, 2023. So, 2023 hat er gespielt bei Santa Barbara CACL, was immer das auch ist.
Okay.
2024 hat er gespielt Mahoney Village, was immer das auch ist. Nee, das ist die, ach nee, warte mal, das ist MLB Draft League, glaube ich sogar. Ja, gut.
Wir verirren uns
in den Niederungen. Ja, genau.
CACL hat sicher was mit California Challenger League oder so ähnlich, aber das ist jetzt nur geraten. So, jetzt habe ich als letzte Frage ausgerufen, diese eine Sache, auf die wir 2026 gespannt sind, beziehungsweise auf die wir uns 2026 vielleicht schon freuen, obwohl sie womöglich gar nicht eintreffen wird. Ich habe eine Sache, Axel, go ahead, please.
Die eine Sache, die kommen wird und auf die ich sehr, sehr gespannt bin, sind die Automated Balls and Strikes. Ob ich mich drauf freue... Da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Und ich bin auch sehr, sehr auf Talk Radio gespannt. So Mitte April. Wenn die ersten New Yorker Hosts komplett ihre Nerven verlieren und einfach nur 10 Minuten lang ins Mikrofon schreien. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich glaube, dass das sehr kontrovers werden wird, wenn du dann halt diese Edges hast und dann wird reingezoomt und dann ist der Ball halt vielleicht 5 Millimeter außerhalb der Strike Zone und es kann nicht zurückgenommen werden. Da freue ich mich unfassbar drauf.
Das war dann ungefähr genauso, wie dass so ein halber Quadratmillimeter deiner linken Fußspitze in der Abseits ist und dann, du ungefähr drei kalibrierte Linien drüber schmeißen musst.
Bist
du
so, ja, genau. Da, und, ganz toll. Und ich freue mich halt sehr, sehr auf New York Talk Radio, wenn das passiert, weil das ist, glaube ich, sehr, sehr unterhaltsam. Und ich weiß nicht, ob die MLB sich da wirklich einen Gefallen tut mit. Alle Regeländerungen, die sie bisher implementiert haben in den letzten Jahren, waren gut. Pitch Clock, super. Runner on Second, super.
Super.
Das Spiel ist deutlich attraktiver geworden. Die Ratings sind super für die MLB in den USA. Das junge Publikum kommt zurück, was ja ein großes Problem war, dass die jungen Leute gesagt haben, ey, ich habe keinen Bock mehr, 5 Stunden lang Mets gegen Rockies zu gucken für 0-1 im 21. Inning. Das haben sie super in den Griff bekommen. Und ich weiß nicht, ob sie es jetzt übertreiben. Ich glaube, dieses Automated Balls and Strikes ist ein Problem. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die Umps in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen zu alt geworden sind und oder die falschen Dioptrienstärken drauf hatten, weil da gab es schon ein paar Sachen, wo man gesagt hat, okay, das geht so nicht und vor allen Dingen nicht in dieser Häufigkeit, dass du halt so weit daneben liegst im Balls and Strikes. Und das
ich bin vor allem gespannt. Du musst mal überlegen, vieles bei Balls and Strikes war ja letztendlich auch, und jetzt sind wir wieder beim Catcher, den Catchern geschuldet.
Das Pitch Framing.
Dass du einen Ball ungefähr 10 Zentimeter unter der Grasnarbe fängst, dem Umpire allerdings signalisierst, der war mitten in der Strike Zone und was weiß ich was. Das fällt jetzt natürlich weg. Da bin ich mal gespannt, was da passiert. Ne? Weil Pitch Framing brauchst du jetzt gar nicht mehr dann in der Beziehung.
Ja, da gab es ja auch in früheren Zeiten Experten.
Naja, also erstmal bin ich tatsächlich auf die Umsetzung gespannt.
Ja.
Ne? Also das ist ja das Erste. Wie wird das alles umgesetzt? Und vor allen Dingen, welche Verzögerungen haben wir, wenn dann alle drei Pitches irgendwie auf ein VAR geguckt werden muss? Mhm. Da bin ich sehr, 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 sehr gespannt. Aber es wird kommen. Und wie gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das tatsächlich, ja, ob das gut ist. Da, ich bin skeptisch.
Ja. So. Komm, ich beende die Sendung auf einer Positive Note, auch wenn sie komplett illusorisch ist. Aber ich habe gehört vor ein paar Tagen, ich glaube bei John Heyman, dass die Pittsburgh Pirates of all teams
falsch war, aber
tatsächlich mal in der zumindest die Hoffnung oder signalisiert haben, dass sie 3,50 Euro in die Hand nehmen. Und
sie
meine
haben
große
Vision, sie haben falsch,
sie lass haben alle Schwabe Hoffnung fahren, Jens.
Wir sollen Karl Schwaber ein Angebot gemacht haben.
Ja, ich sage
genau. Karl Schwaber hat gesagt, hier.
Genau.
Aber meine Vision, mein großer Wunsch ist, dass es im kommenden Jahr im September ein Baseballspiel gibt, in dem der Herr hier, dessen Paul Skeens nämlich, für den ich mich heute gelb angezogen habe, ein meaningful Baseballspiel wirft. Und zwar für die Pittsburgh Pirates, und dass es in diesem Spiel nicht darum geht, ob die Mets oder die Phillies die Playoffs schaffen oder nicht, sondern ob die Pirates die Playoffs schaffen oder nicht. Das ist mein hehrer Wunsch, den ich ans Jahr 2026 in Sachen MLB hege. Das wird doch nicht zu viel verlangt sein, oder
doch? Nee, natürlich nicht.
Natürlich nicht. Gut.
Natürlich nicht.
Dann bedanke ich mich.
Alles Gute.
Ja. Wir wecken dich dann rechtzeitig. Ja.
Herrlich. Danke Axel, danke Tom fürs ganze Jahr. Immer eine Freude. Bis zum nächsten Mal.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.